Zukunft gestalten. Ein Podcast, in dem es darum geht, wie Ideen groß werden und wie aus Problemen im Alltag von heute Produkte von morgen entstehen.
Heute geht es bei Zukunft gestalten um die Frage, wie man älteren Menschen, die alleine zu Hause leben, mehr Unabhängigkeit ermöglichen kann. Damit hat sich Nick Wode in seiner Bachelorarbeit beschäftigt und deswegen freue ich mich sehr, dass Nick heute hier ist. Hallo Nick.
Ja, hallo Fabian. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ein bisschen von meinem Projekt erzählen zu können.
Das Projekt war ja deine Bachelorarbeit und das Thema ist natürlich mega wichtig. Das wird uns möglicherweise alle irgendwann mal beschäftigen. Wie hast du, erst mit einer Desktop-Recherche gestartet? Wie hast du das Thema eingegrenzt?
Genau, dazu habe ich mir ein paar Studien angeschaut. Sturzprävention, auch Schlaganfallprävention sind wichtige Themen, die eben im Alter zu gefährlichen Konfliktsituationen und Notfällen führen.
Ich kann mir vorstellen, dass das gerade für ältere Menschen ein total wichtiges emotionales Thema ist, zu wissen, wenn es mir schlecht geht, kann ich einfach nach Hilfe suchen. Hast du noch andere Bedürfnisse identifiziert?
Genau, also zum Beispiel so die Selbstversorgungsfähigkeit, das gibt auch nochmal im Alter irgendwie deutlich mehr Lebensqualität, wenn man im eigenen gewohnten Umfeld irgendwie leben kann und auch noch das gewohnte soziale Umfeld in der Nähe hat.
Das ist total einleuchtend. Gibt es noch mehr Bedürfnisse, die du spannend fandest?
Genau, ich hatte bei meinen Interviews zum Beispiel auch rausgefunden, dass es tatsächlich vielen Befragten unangenehm ist, so als hilfsbedürftig quasi abgestempelt zu werden. Und irgendwie spielt da so ein Schamgefühl eine Rolle, dass man nicht mit Rollatoren oder mit so einem dicken roten Armband irgendwie gesehen werden möchte.
Also klar, Stigmatisierung irgendwie, ne? Ich trage diesen Knopf und dann bin ich ja offensichtlich irgendwie alt und irgendwie gebrechlich irgendwie. Das ist schon ein Problem, das kann ich mir total gut vorstellen. Trotzdem ist der rote Knopf, könnte ich mir vorstellen, wichtig, denn wenn ich ihn drücke, dann geht es mir ja schlecht, oder?
Ja, tatsächlich habe ich in meinen Recherchen herausgefunden, dass tatsächlich nur 3-5% aller Hilferufe über einen Hausnotruf medizinischer Art sind und größtenteils eher soziale Art, also Bedürfnisse, die auf Einsamkeit oder irgendwie anderer sozialer Art zurückzuführen sind.
Ah, das ist krass, dass nur so wenige wirklich einen Arzt brauchen. Ich kann mir vorstellen, dass im Rahmen der Recherche, vielleicht auch Interviews hast du ja auch geführt, im Rahmen dessen ganz viele Sachen rauskamen, mit denen man so gar nicht rechnen würde.
Genau, ich hatte mit Leuten aus dem Gesundheitswesen gesprochen. Da waren die Erkenntnisse eher ernüchternd. Also hauptsächlich ist der allgemeine Zustand bloß verschlechtert, aber es gibt keine wirklichen Eingriffe oder Hilfeleistung, die eben geleistet werden muss. Viel interessanter waren meine Gespräche mit den NutzerInnen selber. Da habe ich viele Probleme entdeckt, die auf die Nutzung oder auf die Technologie von dem Gerät zurückzuführen sind.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei Hausnotrufsystemen das technische Limitationen ganz schnell zu sozialen Einschränkungen im Leben dieser Menschen werden. Hat sich das in deinen Interviews bestätigt?
Genau, das Thema Reichweite ist zum Beispiel ein großer Punkt. Man muss eben immer in der Nähe dieser Basisstation sein, da der Funksender eigentlich nur, ich sag mal, relativ dumm ist und das Signal an die Basisstation weiterleitet. Man kann sich das vorstellen wie ein Telefonat, was man dann über die Basisstation und eben nicht über den Funksender führt.
Das bedeutet für mich als NutzerIn, ich habe eigentlich so eine Art elektronische Fußfessel irgendwie. Ich darf gar nicht weiter weggehen, weil dann bin ich nicht mehr sicher. Wenn der Garten zu groß ist oder wenn ich mal zum Nachbarn rübergehen will, dann kann es sein, dass ich außer Reichweite bin. Und wenn ich unterwegs ein Problem habe, dann wäre ich nicht mehr mit der Basisstation verbunden.
Genau, was in meinen Recherchen auch ein großer Punkt war, der Risikobereich Bad. Wer also beispielsweise im Bad stürzt, dem bringt der Hausnotruf überhaupt nichts, da dieser eben bevorzugt im Flur vermutlich steht und somit quasi überhaupt keine Kommunikation zustande kommt. In meinen Gesprächen habe ich beispielsweise auch von einer Dame erfahren, dass diese selten in den Garten geht, nur wenn irgendwie ihr Sohn oder ihr Nachbar in der Nähe ist, da sie eben auch Angst hat, das Gerät dann nicht mehr nutzen zu können und somit in einer Notlage keinerlei Hilfestellung erhalten kann.
das klingt erstmal total schlimm und dann auch nach jeder Menge Potenzialen. Ich glaube, da kann man viel verbessern, oder?
Genau, wir haben bereits über Zugänglichkeit gesprochen, das ist ein wichtiger Punkt. Flexibilität, Eigenständigkeit, natürlich ein vermehrtes Sicherheitsgefühl sind noch Punkte, die ich ergänzen würde. Die Installation, auch die Simplifizierung, also es ist besonders wichtig, dass das Produkt in seiner Komplexität möglichst reduziert ist, wie auch Individualisierbarkeit, da ich eben den Anspruch hatte, mehr ein Lifestyle-Produkt zu entwickeln als ein medizinisches Hilfsmittel. Und Erreichbarkeit spielt auch noch eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit den Angehörigen.
Das klingt total richtig und nach einer großen gestalterischen Herausforderung. Denn wie sieht ein Produkt aus, was gleichzeitig Lifestyle, aber auch einen sehr ernsthaften Hintergrund hat, nämlich Notsituationen? Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie du da gestalterisch rangegangen bist?
Genau, ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen beschreiben. Meine Produktgruppe setzt sich zusammen quasi aus einem smarten Chip, würde ich das einfach mal bezeichnen, etwa so groß wie ein Oreo-Keks und einer zusätzlichen Basisstation, die quasi nur als Ladestation dient, mit einem Zusatznutzen.
Okay, Oreo-Keks, gute Größe irgendwie, aber man muss es ja irgendwie, man will ja nicht mit sie rumtragen, man muss den ja irgendwie als Wearable haben, oder?
Armbänder, auch eine Halskette ist möglich, sowie auch so ein schlabberiger Silikonclip würde ich ihn einfach mal beschreiben und mittels Magnet am Ende durch Umschlagen beispielsweise an Kleidungsstücke befestigt werden kann, aber auch im Bad zum Beispiel irgendwo befestigt werden kann.
Das macht ja auch total Sinn, weil im Alltag sind einfach die Situationen so unterschiedlich, dass ich dieses Ding gar nicht immer gleich tragen kann und will vielleicht.
Genau, und was ich noch in Interviews festgestellt habe, dass tatsächlich dieser Funksender vermehrt als Halskette unter der Kleidung getragen wird, da man ihn zum einen gar nicht so wahrnimmt, sehen kann und zum anderen auch, weil dieser dicke Klotz am Handgelenk irgendwie als sehr störend empfunden wird.
Was muss man noch wissen, wenn man dein Produkt verstehen möchte? Stell ich mir vor, ich trage den smarten Chip als Armband sozusagen, bin im Garten und merke, oh, ich fühle mich nicht so richtig gut. Was mache ich dann?
Genau, der smarte Chip ist quasi angelegt an das Interface einer Fernbedienung. In der Mitte gibt es also einen zentralen Button, mit dem die Notfallfunktion ständig ausgeführt werden kann, sowie einem runden Kreuzwippentaster, wo man quasi nach oben, unten, rechts und links navigieren kann, beispielsweise durch die Notfallkontakte. Und dann gibt es quasi eine zweite Spalte, in der man dann die Hydration, Medikation oder auch die aktuellen Schritte einsehen kann und tracken kann.
Ist das eigentlich an einen speziellen Anbieter gekoppelt?
Nein, mein Produkt ist deutlich nutzerinnenfreundlicher gestaltet. Anders als bei bestehenden Hausnotrufen, wo eben die DienstleisterInnen im Mittelpunkt stehen und man als NutzerIn oder auch Angehöriger den Funktionsumfang überhaupt nicht beeinflussen kann, steht bei mir eben die NutzerIn mit ihrem Hilfsmittel im Mittelpunkt und kann so eben ihr eigenes Netzwerk aus AkteurInnen zusammenstellen und entscheiden, mit wem und mit welchem Funktionsumfang sie die Produktgruppe nutzen möchte. Wenn einem jetzt beispielsweise etwas runtergefallen ist oder man bloß Hilfe im Haushalt braucht, dann ist die Tochter wahrscheinlich ein besserer Ansprechpartner als ein Rettungsdienstleister.
Das klingt für mich nach einem riesigen Helfer im Alltag dieser Menschen. Eine Sache, die wir noch gar nicht wissen, ist, wie heißt dein Produkt eigentlich?
Ich habe mein Produkt Carolina genannt, also angelehnt an den Butler James, soll das quasi die digitale, fleißige Haushaltsgehilfin sein, die eben im Alltag und in Notfallsituationen unterstützt.
Und ich glaube, ein weiterer Aspekt, der dazukommt, ist die App, die du gestaltet hast.
Exakt. Es gibt noch eine zugehörige App, die sowohl für die NutzerInnen als auch die Angehörigen konzipiert ist und von den NutzerInnen im vollen oder auch im eingeschränkten Funktionsumfang genutzt werden kann. Beispielsweise für die Beschaffung von Lebensmitteln, das Bestellen von Essen oder auch Online-ApothekerInnen sind beispielsweise in die App integriert.
Ah ja, damit sind einige wichtige Bedürfnisse der NutzerInnen ja schon mal sozusagen in der App abgedeckt. Wie ist es mit dem Bedürfnis nach Sicherheit? Hilft mir die App dabei auch oder vielleicht den Angehörigen?
Genau, Carolina verfügt über ein Verhaltenstracking. Wer jetzt also beispielsweise ungewöhnlich lange an einem unbekannten Ort ist oder ungewöhnlich lange nicht zu Hause ist, dann sendet das Mobilteil an alle Angehörigen, die die App installiert haben, eine Mitteilung, dass womöglich ein ungewöhnliches Verhalten vorliegt.
Das heißt, ich könnte mir sozusagen überlegen, wie transparent möchte ich sein? Ich könnte mir vorstellen, das wollen vielleicht nicht alle Leute.
Genau, also Datenschutz und so die Menschenwürde spielen natürlich eine wichtige Rolle. Bei der Entwicklung war es mir wichtig, dass eben beispielsweise einfach nur ein roter oder ein grüner Punkt aufleuchtet und man erst in einer wirklichen Notfallsituation dann auch den genauen Standort des Mobilteils einsehen kann.
Ich kann mir vorstellen, dass das für die älteren Menschen auch gar nicht so einfach ist, so ein technisches Gerät zu bedienen. Wie hast du das Interface gestaltet?
Ich habe das Interface sehr bildlich gestaltet und auch eine Wohlseinsabfrage integriert. Wenn die Angehörigen sich beispielsweise Sorgen machen, kann diese Wohlseinsabfrage angestoßen werden und die NutzerInnen erhalten dann ein Smiley, wo die Mundwinkel nach oben und nach unten gehen und dann können sie quasi mit grün oder mit rot sehr visuell und in einer runtergebrochenen Art der Kommunikation bestätigen, ja, mir geht's gut oder ich fühle mich tatsächlich gerade nicht so gut.
Ja, das klingt total nutzerinnenfreundlich. Mich würde interessieren, du hast es ja getestet mit Menschen. Wie fanden die das denn?
Genau, ich habe mit meinem Modell ein paar User-Tests gemacht und quasi simuliert und gefragt, was würdest du jetzt tun, wenn es dir nicht gut gehen würde, und dadurch quasi so die Abläufe und die Nutzung getestet und durchgegangen.
Ich weiß, du hast auch dann nochmal mit vorangeschrittenen Prototypen User-Tests gemacht. Was war da das Überraschendste?
Genau, ich habe halt schnell gemerkt, dass Text auf so einem kleinen Display überhaupt nicht funktioniert und dass es da deutlich besser ist, mit Sprachausgabe zu arbeiten.
Mhm. Zumal die Menschen ja eh alleine zu Hause sind, da ist ja eine Sprachausgabe gar nicht störend sozusagen. Was würdest du zusammenfassend sagen, was war das Wichtigste in deinem Projekt?
Bezogen auf den Prozess, auf jeden Fall das Arbeiten mit der NutzerInnengruppe zusammen. Also das war sehr hilfreich. Und dabei war mein Anspruch eben, digitale Medien oder Produkte eben zugänglicher für SeniorInnen zu gestalten.
Denn diese digitalen Medien bieten ja einfach viele Vorteile und auch viel Freiheitsgewinn, den man älteren Menschen so ermöglichen kann. Letzte Frage, was, wenn du noch mehr Zeit hättest für dein Projekt? Was würdest du noch machen?
Genau, ich glaube, bei digitalen Medien oder bei digitalen Projekten gibt es ein enormes Potenzial, was auch jetzt gerade Artificial Intelligence betrifft. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das noch weiter ausbauen könnte, dass das Gerät beispielsweise ein Sturzrisiko prognostizieren könnte oder auch medizinische Maßnahmen im Vorhinein irgendwie präventiv verhindern könnte.
Das ist total spannend. Da dürfen wir, glaube ich, alle gespannt sein. Du führst dein Projekt ja nicht weiter. Du bist ja jetzt bei uns im Master. Aber wir dürfen alle gespannt sein. Was bringt da die Zukunft? Toll, Nick. Vielen Dank, dass du erstens deine Arbeit darüber geschrieben hast und zweitens, dass du sie uns heute hier vorgestellt hast.
Ja, vielen Dank, Fabian, für die Einladung. Und ich habe mich sehr gefreut, mein Projekt mit euch teilen zu können.
Ja, und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben so einen spannenden Einblick bekommen in eine mögliche Zukunft, in der wir auch im Alter, auch wenn wir allein zu Hause sind, doch noch viel Freiheit genießen dürfen. Und das dürfen wir uns, glaube ich, alle wünschen. Vielen Dank fürs Zuhören heute bei Zukunft gestalten und wir hören uns dann in der Zukunft. Tschüss.
Zukunft gestalten ist eine Produktion des Studiengangs Industrial Design der Bergischen Universität Wuppertal. Alle weiteren Informationen findet ihr unter www.uwid.de, also UWID wie Uni Wuppertal Industrial Design, und natürlich auch hier in den Shownotes.